Einen wunderschönen guten Tag, lieber Basti. Ich melde mich dann mal mit meiner Antwort und meinen Überlegungen, vor allen Dingen zum Ende hin zu Obi-Wan und zum Imperator. Da bin ich auch schon mal gespannt, wie und wo ich da lande. Ich wollte noch ein paar Sachen aufgreifen, die du vorher erwähnt hast. Nämlich, du hast immer von Makel gesprochen, also von diesen ganzen Traumatisierten. Ne? Ich will halt eher von Trauma sprechen. Diese traumatisierten Superhelden, Heldinnen, die ja immer aus einem Trauma heraus ihre große, aus großer Kraft, große Verantwortung, ne, das ist es ja. Und hätte Spider-Man damals da den Typen aufgehalten, wäre sein Onkel nicht und so weiter und so fort. Batmans Eltern, all diesen Schnickschnack, was ich eigentlich immer ganz schön finde, sonst bei Superman, der ist ja nicht, der ist kein traumatisiertes Wesen, sondern aus sich selbst heraus in der Lage, Gutes zu schaffen, aber das führt zu weit. Weil, ja, Trauma ist halt eben auch ein Riesenthema eigentlich für Anakin und sollte eigentlich auch ein Riesenthema für Anakin sein. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich glaube, du hast zwischendurch irgendwas von Lothar Matthäus oder so erzählt. Da bin ich ein bisschen rückwärts hinuntergefallen. Ich glaube, du meintest den wunderbaren Spruch, hätte, hätte Fahrradkette. Ich kenne ihn auch als hätte, hätte Herrentoilette. Also dieses hätte, hätte Fahrradkette-Spiel. Was ich ja sonst eigentlich auch nicht gerne spiele, das lohnt sich, glaube ich, doch relativ stark bei den Prequels zu spielen. Das tun wir jetzt ja auch schon ganz fleißig. Das wollte ich auch noch mal ein kleines Stückchen weiter spielen, weil wir noch so ein bisschen von Anakin gekommen sind, weil mir das so eingefallen ist bei deinen Ausführungen. Wir sind ja hier auch bei George Lucas und wir sind ja immer wieder auch dabei, zu hinterfragen, was George da gemacht hat und welche Entscheidungen er getroffen hat und so auf dieser Ebene. Und ich habe mich dann jetzt nochmal gefragt, warum eigentlich, wir sind jetzt bei Episode 3, wir sind jetzt dabei, diesen Übergang zu schaffen zu der Originaltrilogie, und haben wir auch gesagt, das ist alles total holprig und musste man da jetzt den Darth Vader sehen, wie er verbrennt in der Lava, wie aus Anakin Darth Vader wird und so, wo ich ganz viel drauf rumgekaut habe, weil Luke ja auch noch eine ganz entscheidende Verbindung ist und Leia ja genauso, auch wie du gesagt hast, Leia kann sich angeblich an ihre Eltern oder an ihre Mutter erinnern, aber das ist ja eigentlich unmöglich und so. Also diese Filme sind ja alle mit sehr heißer Nadel gestrickt und George Lucas war ja auch schon damals König des Retconnings, also der Retroactive Continuity, in dem du halt sagst, an einem Punkt, so hey, das, was davor passiert ist, das schreibe ich jetzt nochmal in eine andere Ecke um. Ja, wie zum Beispiel zu sagen, hey, Darth Vader, den wir in Episode 4 als Bösewicht gesehen haben, das ist eigentlich der Vater von Luke Skywalker, so Spoiler-Alarm. Das war ja eine Sache, die jetzt nicht zwangsläufig so, kommen Sie der Star Wars-Nerds und sagen, ja, aber 1973 hat George das auch schon mal, ja, George hat alles irgendwann immer schon irgendwie gesagt und behauptet und gedacht. Der Punkt ist aber, das ist ein gutes Beispiel für Retroactive Continuity, fürs Retconning, wenn wir sagen, das war wahrscheinlich nicht von Anfang an so geplant. So, weil warum küsst Luke seine eigene Schwester, bla bla bla. Also das war ja schon immer Teil von Star Wars. Dieses nachträgliche an der Kontinuität, am Kanon irgendwie rumwerkeln. Und ich frage mich so ein bisschen, warum George das jetzt hier gar nicht so sehr gemacht hat. Er hat das in den Prequels, finde ich, total plakativ gemacht und total, ne, wir sehen irgendwie Lichtschwerter und wir sehen irgendwie, wie ihm die Hand abgehackt wird und wir sehen, wie er in diesen Anzug kommt und so. Das ist ja alles gar nicht so sehr retroaktiv irgendwas in die Kontinuität gebracht. Das ist ja alles sehr plakativ. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir sind ja auch, ne, beide Väter und wir haben Kinder und wir kommen ja auch so ein bisschen aus dieser Perspektive jetzt auf Star Wars und Star Wars als eine Geschichte, der eine starke Vater-Sohn-Geschichte, zumindest jetzt hier noch am Anfang unter George, ja, verschiedene Generationen, die, ne, generationenübergreifend wird ja erzählt. So, und jetzt springen wir ja quasi in diese Elterngeneration und sehen dort die Abenteuer in den Prequels. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das nicht auch eine total verpasste Chance ist, diesen Clean Cut zu setzen zwischen Anakin und seiner Familie und seinen Kindern und seiner Frau, die stirbt, und eben auch zu den beiden Kindern, die da geboren werden. So, wir wussten ja, dass die Kinder sind und existieren müssen, aber ich sehe da eine riesengroße verpasste Chance, dass wir nicht einen Moment irgendwie auch hatten, den, also Anakin mit seiner eigenen Familie, so das, was er ja auch nie hatte. Ja, er hatte seine Mutter, die wurde ihm entrissen, auch ein Riesentrauma. Das hätte man ja schon auch irgendwie versöhnlich mal auflösen können und sagen können, Anakin und Padme haben zwei Kinder und die sind da und alles ist gut und alles ist gesund und alles ist erstmal wunderbar. Ja, Anakin ist da angekommen, wo er immer sein wollte. Ja, und wenn du ihm da was von wegnimmst und wenn du ihn da rausreißt, ich musste an Rogue One denken, an Mads Mikkelsens Rolle da als Chefarchitekt, der da auf seiner kleinen Hütte sitzt, irgendwo im Nirgendwo, und dann kommt das Imperium und holt ihn da raus und er muss sein Kind irgendwie beschützen. An sowas habe ich gedacht. Ja, also warum hätte das nicht irgendwie auch sein können, dass Anakin dort irgendwie rausgerissen wird, dass ihm dort irgendwie etwas entweder versprochen wird, schmackhaft gemacht wird, dass er bedroht wird, dass da irgendwie auch mal Punkt 1 ein Familienvater Anakin zu erkennen wäre, ein gutmütiger, weil das hat, sind wir beide uns ja auch einig, der war ja schon von vornherein irgendwie als Darth Vader. Anakin war schon immer ein Arschloch in diesem Film. Erst war ein kleines Kind, so okay, Welpenschutz, und spätestens in Episode 2 einfach ein wandelndes Arschloch. So. Aber ihn zu zeigen, wie er irgendwie in so einem Familiensetting ist, wie er sich um seine Familie irgendwie sorgt, wie er für seine Kinder da ist, lass die 1, 2, 3 sein. Ja? Also so ein Alter, wo man sagt, naja, die kriegen auch schon ein bisschen was mit, aber nicht genug, um das irgendwie 20 Jahre später alles vielleicht noch so rekapitulieren zu können. So, Punkt 1. Also warum nicht sozusagen erstmal ihn dort ankommen lassen, wo er immer hin wollte, ihn die Erfüllung seiner Träume erlauben, um es ihm dann wieder wegzunehmen. Das wäre natürlich noch krasser gewesen. Ja, weil das fehlt mir halt auch. Ich schlage jetzt schon die Brücke zu Episode 6, diese Redemption-Geschichte. Ich sehe da halt null Redemption-Möglichkeit für Anakin. Weil er war halt ein Arschloch. So, wie wir ihn jetzt hier in den Prequels sehen. Punkt 2. Luke und Leia auch, aber besonders Luke, diese Vater-Sohn-Geschichte hätte man da wunderbar vorbereiten können. Eine Verbindung zwischen den beiden zu sehen. Ja, der Sohn, der zum Vater irgendwie aufblickt, der Vater, der den Sohn beschützen will. Aber vielleicht auch da irgendwie mit der Prophezeiung zu arbeiten und zu sagen, Anakin ist derjenige, der Luke ständig von einer Prophezeiung erzählt, der ihm vielleicht auch irgendwie von diesem ganzen Jedi-Märchenkram ne, vielleicht so nach dem Motto, hey, er hat so dieses ganze Jedi-Tum hinter sich gelassen, weil er eben seine Familie haben wollte und seine Frau und seine Kinder, all das nicht möglich war, deswegen haben sie sich irgendwo auf irgendwelchen Planeten versteckt und die Jedis kommen die ganze Zeit und sagen, du, das ist aber nicht gut, das Imperium kommt und sagt, du, wir brauchen was von dir, und er ist hin und her gerissen und muss dafür sorgen, so, aber er erzählt das, wo er herkommt, er erzählt diese Jedi-Gemeinschaft, diesen Mythos, diesen, ich will nicht sagen Kult, aber so dieses, diesen Mythos, dieses Religiöse, dieses Märchenhafte, das bringt er irgendwie Luke weiter. Da versucht er ihm vielleicht die Werte der Jedi schon in den ersten Märchen zu erzählen und ihm da vielleicht auch schon von dieser Prophezeiung zu erzählen, um ihm da schon von der Prophezeiung als einem Märchen zu berichten, dass da jemand kommt und der wird eines Tages dafür sorgen, dass es zu diesem Gleichgewicht kommt. Um dann dafür zu sorgen, da wollte ich nämlich drauf hinaus, dass wir vielleicht Luke in den Originalfilmen so ein bisschen so sehen, dass er von diesen Märchen immer noch so, sag ich mal, zum Träumen immer noch animiert ist. Ja, wenn du dem kleinen Kind so früh beibringst, da gibt es was, da ist etwas, vielleicht auch so ein bisschen den Floh ins Ohr setzt, so vielleicht bist du auch der Auserwählte, du könntest, ja, wir alle können der Auserwählte sein, vielleicht bist du es ja. So, und dann kommt so ein Cut und irgendwie Vater weg und Familie weg und irgendwie da bei diesen Onkel und Tanten irgendwo im Nirgendwo in der Wüste irgendwie, und dieses Kind wächst daran, aber hat immer noch diese Märchen im Kopf und hat immer noch diese Geschichten von seinem Vater im Kopf. Er kennt den Vater nicht mehr, er kennt die Familie nicht mehr, er kennt das alles nicht mehr. Er hat nur diese Lücke, die er irgendwie wahrnimmt, und er hat diese Märchen, die er irgendwie mit sich herumschleppt, an die er glaubt, ne, so von denen er irgendwie so ein bisschen so ohne mit dem Finger, das kann er vielleicht gar nicht mehr selber in Wort ausdrücken, aber das sind Gefühle, die er so in sich trägt. Ja, so guckt er auf diese beiden Sonnen mit diesen Gefühlen, weißt du, dann hätten wir da so einen Unterbau gehabt und gesagt, ah, das ist vielleicht eine Ebene so, die er da sich irgendwie erträumt hat, als er da an diese beiden Sonnenuntergänge guckt, und das wissen wir jetzt dank der Prequels, und wie cool ist das, denn das können wir da jetzt noch mit reinlesen, wenn wir das eben so retroaktiv, ne, diese Kontinuität herstellen. Wunderbar, toll, weißt du, so. Um dann vielleicht auch irgendwie diesen Punkt zu haben, dass Luke, weil das ist ja eigentlich auch eine geile Sache, was ich immer schon cool fand in Episode 6, und je mehr wir uns jetzt auch damit auseinandersetzen und auch darauf hinarbeiten, ist ja eigentlich auch ein total Baller-Move von Luke in Episode 6, auch die ganze Zeit immer, also er tritt ja total selbstbewusst auf, weil er weiß, nee, Vater, du bist es. Ich muss hier nicht, ich mach hier nicht, ich werde hier herausgefordert und ich werde hier irgendwie verführt, aber du, Vater, bist derjenige, der hier, du bist der Auserwählte. So, das trägt er ja mit sich mit, was ich saugeil eigentlich finde. Je älter ich werde, ich fand das sonst immer irgendwie so, hä? Aber je mehr ich drüber nachdenke, so, ist eigentlich eine geile Nummer. Und wenn das eben als Ebene dazugekommen wäre, dass Luke auch, ohne dass wir es direkt sehen, aber durch dieses Vorwissen der Prequels wissen, Luke fängt an die Prophezeiung zu glauben, aber eben nicht, wie man vielleicht am Anfang noch dachte, dass er selber der Auserwählte ist, sondern seine Rolle ist, an den Auserwählten zu glauben in dem Moment. Das wäre doch der Knaller gewesen. Er ist nicht Neo, er ist Morpheus. Er ist derjenige, der in der Lage ist, durch sein Zutun, durch sein Glauben, durch die Fähigkeit, trotzdem noch das Gute in seinem Vater zu spüren, der in diesem fürchterlichen Kostüm drin steckt, in dieses fürchterliche Wesen geworden ist, aber diese Verbindung zu diesem dreijährigen Kind wieder zu damals zu haben und zu sagen, ich weiß doch, dass du gut bist und gut sein kannst. Weißt du, das wären so Ebenen gewesen, wo ich gesagt hätte, George, geil, das ist eine Rechtfertigung für die Prequels. So, also ich verstehe nicht, warum er bei den Prequels diesen harten Cut setzt und sagt, Anakin Skywalker hat nie seine Kinder gesehen und Padme stirbt irgendwie nach dem dritten Atemzug der beiden Zwillinge sofort weg. So, verstehe ich halt nicht. Also gibt in meiner Augen auch eigentlich keinen Grund, das so krass zu kappen und so früh irgendwie zu kappen und da so eine krasse, also das halt so zu machen, wie er das da macht. Deswegen alles auf Level hätte Fahrradkette, aber das hätte natürlich auch Anakin nochmal um einiges ausgefüllt. So, und vielleicht auch da, ne, so auf dieser Ebene zu sagen, da muss er vielleicht auch Dinge tun, die er gar nicht tun wollte. Ne? So, dass er da in dieses Kostüm auch gezwungen wird, ohne da irgendwie mit Obi, vielleicht sogar auch mit Obi-Wan, ja, vielleicht hätte es da auch ein Duell geben können, weil er hin und her gerissen ist zwischen Obi-Wan, der alte Jedi, an den er glaubt, zu dem er gehören will, der ihm aber vielleicht irgendwie seine Familie wegnehmen will oder sowas, weil er sagt, das geht nicht jetzt. Also, ne, das warum ist das nicht die Geschichte gewesen? Naja, das noch als Ergänzung zu Anakin. Und eben auch zu Luke und Leia, vielleicht schon mal so ein bisschen als Vorbereitung. Sehr viel verpasste Chance. Genau, dann aber noch zu Obi-Wan. Da bin ich tatsächlich auch ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Über Obi-Wan haben wir auch schon viel geredet. Du sagst, er ist der Protagonist der Prequels. Zweifle ich ein bisschen dran. Ich glaube, das liegt an uns. Also je nachdem, wer du bist und wie du die Prequels schaust, ist es dein Protagonist. Ich glaube nämlich, Anakin ist auch der Protagonist. Ich glaube, alle Kinder und Jugendlichen würden sagen Anakin. Alle, ich sag mal, Erwachseneren würden wahrscheinlich sagen Obi-Wan. Also je nachdem, wo du dich auch gerade befindest, so in deiner Lebensphase, guckst halt, genauso wie bei der Originaltrilogie. Ne? Ich glaube, jedes Kind sagt Luke, dann kommen die Jugendlichen und sagen Han. Und zum Schluss kommen irgendwie die greisen, weisen Menschen und sagen, Obi-Wan ist in der Originaltrilogie der oder zumindest in Episode 4 der Protagonist. So, also auch so ein Generationending. Aber klar, Obi-Wan ist wichtig. Haben wir, glaube ich, auch schon ganz viel gesagt. Verpasste Chance ohne Ende. Dieses ganze, was ich auch schon meinte, da dieser Konflikt zwischen ihm und Anakin, und man schreit sich da nur an und sagt, ich bin Level 1000 und du bist nur Level 800 und ich habe the High Ground und ich habe jetzt gewonnen und es ist jetzt vorbei, und dann lässt er ihn da verbrennen und es ist halt alles, wie du sagst, so das Pitch-Meeting, so, ja, George denkt in Spektakel und es ist halt alles unmotiviert, aus seinen Charakteren geht da nicht viel hervor, es ist halt einfach, es führt zu nix, so, die ganze Prequel-Trilogie ist darauf ausgelegt, dass dieser Moment passiert, aber es führt halt zu nichts. So, es bringt nichts. Es führt zu nichts. Es ist einfach leer und verpufft und und Obi-Wan halt genauso. Ne? Also selbst wenn er der Protagonist ist, und also ich mag die These auch natürlich, ich so voll, ne? Also er ist es auch. Aber er stolpert ja eigentlich auch nur so durch die Prequels. Er lernt ja auch kaum irgendwie dazu. Er lernt ja eigentlich auch kaum was irgendwie über die Jedi. Ja, das große Scheitern, ja, wie du sagst, die sind ja kaum irgendwie zusammen. Und natürlich ist es das große Scheitern, weil die Jedi scheitern. Aber das ist halt auch total verschenkt. Auch mit Ewan McGregor total verschenkt. Das hätte halt auch eine sehr, also bei ihm hätte es ja so dieser Fall auch sein müssen, diese Tragik auch dahinter, auch mit den Jedis zu fallen. Und auch da hätte man irgendwie sagen können, ne, das war ja so meine Theorie bei Episode 1, er ist der überforderte Padawan, der zum Meister irgendwie wird, weil die Notwendigkeit das hergibt, aber er eigentlich auch noch gar nicht in der Lage vielleicht gewesen wäre und auch überfordert ist, Mentor zu sein und dadurch halt vielleicht irgendwie auch scheitert und erstmal seine eigene Trauer irgendwie verarbeiten muss, aber die Jedi ihm das nicht zugestehen und er da seinem Mentor da auch das Versprechen gegeben hat und eigentlich hätte man auch Qui-Gon da irgendwie vielleicht wieder noch rausholen müssen, so am Ende, so wie sie es ja, glaube ich, auch ein bisschen versucht haben bei der Serie, so dass da nochmal eine Brücke geschlagen wird, so das, ja, ne, ist ja meine These, er ist der unfertige Jedi und auch da hätte man per Redconning halt irgendwie noch weitere Ebenen hinzufügen können und müssen, ne? So, das, also gerade dieses, das versucht die Serie ja auch ein bisschen, aber die ist auch nicht in der Lage, da was auszufüllen. Aber die, ja, diese, wie sagt man, das Hoffnungslose, ja? Episode 4 ist A New Hope und das ist Luke und das ist eben auch Obi-Wan, der in Luke sieht, sag ich ja, ne, wie toll wäre es gewesen, wenn diese Jedi-Geschichten als Märchen in ihm weiterwachsen, nie weggegangen wären und eben so dieses Kultur und Mythos und Geschichte und Heldenreise und Erzählung dasjenige ist, was jede Order 66 überleben kann. So, das wäre ja dann so die These gewesen und dass eben Obi-Wan dann in den Originaltrilogien oder in Episode 4 selbst wieder zu der neuen Hoffnung findet und selbst wieder zu sich selbst findet, zu den Jedi und zu den Jedi-Lehren und ne, also das ist ja auch immer dieses der Lehrer, der selbst zum Schüler wird in dem Moment, ne, so das hätte diese Momente ja auch anreichern können, zu sagen, hey, Obi-Wan zieht nochmal durch gegen seinen Willen, was bei Anakin gescheitert ist, nämlich das zu vermitteln oder da etwas weiterzugeben. Und er sieht, dass es dann halt eben eine Generation später bei Luke aufgeht, um durch Luke dann auch wieder Anakin zu erreichen und so. Da, das hätte alles noch was ergeben, aber haben wir halt auch alles nicht bekommen. Und ja, inkompetenten Jedis, ich fand das auch, ich glaube, da gab es auch einen Satz im Film, das ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber da gab es doch auch, glaube ich, diesen, ich glaube, die haben da einen Satz irgendwo noch gesagt, so nach dem Motto, ja, offensichtlich oder alle bekannten Jedis oder wahrscheinlich wurden alle Jedis ausgelöscht. Also so diese halbe Hintertür, die eben auflässt, dass da noch ein paar irgendwo hätten überleben können. So, was ja dann eigentlich nahezu jede dritte gefühlt Star Wars-Fiktion irgendwie aufgreift. Ne? Also hier der Jedi Fallen Order ist irgendwie auch ein überlebender Jedi. Und Anakin hatte irgendwie selbst einen Padawan, diese Ahsoka, haben wir selbst nie in den Filmen gesehen. Also, aber immer dieses zu sagen, so, ja, hier ist der allerletzte Jedi, weil hat auch noch Order 66 überlebt. So, ja, dann wozu brauchst du die dann? So, wozu brauchst du das dann? Halt auch eigentlich komplett unnötig. So. Ne, man hätte eben auch sagen können, ey, weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt so nötig gewesen wäre für die Verbindung zur Originaltrilogie, zu sagen, in Anführungszeichen, alle Jedi tot, sondern einfach sagen zu können, so, ey, Anakin dreht irgendwie am Rad und tötet einen Haufen oder versucht irgendwie auch diesen Mythos zu kontrollieren und zu sagen, ich bin der Einzige oder ich bin das jetzt so, ne, ihr Jedi habt mich nie dazugehören lassen und in meiner Hybris und in meinem Wahn und in meiner grenzenlosen Macht proklamiere ich jetzt, der letzte Jedi zu sein und das Jedi-Sein zu verkörpern und ich kill alle, die mir im Weg stehen und viele hätten sich dann vielleicht einfach weiter zurückgezogen und versteckt oder so, dass man sagt, komm, ne, und dann hättest du da auch noch Geschichten erzählen können, wie es eher um dieses Verstecken von sich selbst geht, so ein bisschen wie bei der Serie Obi-Wan, wo er ja auch da irgendwie im Schlamm arbeitet und irgendwie Drecksarbeit macht und immer wieder Angst haben muss, entdeckt zu werden und so, weil ja, also ne, so das, so hätte es ja irgendwie auch sein können, anstatt in Episode 3 zu behaupten, so ja, in Anführungszeichen, wink, wink, zwinker, zwinker, alle tot. Hat mich auch schon immer irritiert, das irgendwie so machen zu wollen. Genau, was mich aber dann eigentlich auch noch abschließend zum Imperator bringt, also über den wollte ich sowieso sprechen und da würde ich dir dann auch den Ball als nächstes nochmal zuschieben, dass wir, dass du auch nochmal irgendwie vielleicht ein paar Gedanken zum Imperator loslässt. Der ist ja durchaus wichtig, ne? Könnte man im Grunde genommen auch sagen, auch einer der Protagonisten dieser Prequels. Das ist halt die politische Ebene, die politische Geschichte, die größere Geschichte, zu sehen, wie es auch zum Imperium kommt und wie aus dem Chancellor der Imperator wird, so. Genau, also da hatten wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass dieses ganze viel zu clevere durch die Hintertür und ich bin hier nur der Kanzler, aber im Verborgenen bin ich irgendwie hier schon der große Sith Lord und ich versuche hier Anakin zu verführen und ja, ist halt auch alles in meinen Augen ein bisschen zu clever, so auch wieder George, der dann vielleicht irgendwie versucht clever zu sein, aber naja, so die erste Idee ist es dann halt auch selten, da hätte er auch nochmal gut drüber gehen müssen. Ich fand das auch früher mal alles viel zu kompliziert. Natürlich ist es denn so in Episode 3, wo jetzt so die Dominosteine fallen und zu sagen, hey, ich habe ja diesen Chip implantiert und alle Klonkrieger sind jetzt hier irgendwie auf Knopfdruck mein und nicht mehr für die Jedi und was ich halt auch irgendwie so ein bisschen so ja, schwierig finde. Ich meine, das bringt auch keine Verbindung zur Originaltrilogie und ich glaube auch alle späteren Erzählungen haben da ja auch irgendwie dran zu knabbern, so dieses, ja, wenn es irgendwie am Anfang alles seelenlose, in Anführungszeichen gehirngesteuerte, fremdgesteuerte, chipgesteuerte Klone in diesem Kostüm sind, dann geht aber ganz viel irgendwie nicht auf. Und das macht es irgendwie auch viel, viel uninteressanter, als zu sagen, naja, also George, der ja da auch versucht, das Dritte Reich irgendwie in Fantasy und Science Fiction zu erzählen, so ja, so hat es ja bei den Nazis auch nicht funktioniert, ne? Also ja, der Imperator ist Hitler, der eben, was ich wieder gut finde, so aus dieser, also mit der Demokratie, die Demokratie benutzt, um eben den Faschismus herbeizubringen. Also das, da finde ich immer noch hat George was ganz Feines, was ganz Treffendes, auch was absolut Relevantes gefunden. Es ist ein bisschen pervers, wie die Popkultur dann eben das alles so glatt gebügelt hat. Und wir irgendwie die tanzenden Stormtrooper mit Darth Vader in Nike-Werbespots irgendwie haben, so wo ich sage, so ja, das sind Space-Nazis, so immer noch. Wir wollen es nicht wahrhaben, aber es ist halt so. Und das wäre natürlich viel interessanter gewesen, zu sagen, welchen Zulauf hat vielleicht doch das Imperium, ne? Weil so war es ja eben damals auch. Also es war ja nicht so, dass in Deutschland Hitler da irgendwie einen Schalter umgelegt hat und ups, auf einmal waren alle Deutsche irgendwie Nazis, sondern das war ja schon alles auch mit sehr, sehr viel Überzeugung. Und wenn wir halt selber in die Geschichte zurückschauen und auf Zeitzeugen und vielleicht auch in die eigenen Familien hören, so, dann heißt es ja immer nur, dass ja alle im Widerstand waren. Und das war ja von niemandem irgendwie und so. Aber nee, das war ja damals alles oder vieles halt eben gewollt und Absicht und eben auch aus sich selbst heraus demokratisch. Hitler wurde demokratisch gewählt, um die Demokratie abzuschaffen. So, das wollten die Leute. Und das ist ja auch dieser tolle Satz in Episode 3. This is how democracy falls with thunderous applause, sagt Padme, was ich halt eben wirklich auf den Punkt genau. Ich frage mich, ob George das irgendwo geklaut hat, weil das ist so gut geschrieben, das ist so ein prägnanter Satz. Also dafür bin ich ihm immer noch dankbar, diesen Moment halt irgendwie zu haben, so als Vergleichswert, so als mahnendes Element in unserer Popkultur so und da ist das finde ich halt zum Beispiel total schade bei diesen ganzen Klonkriegern und dieser Order 66 Geschichte und dass George denn da halt, ich weiß auch nicht, was das für ein großer Twist sein sollte, weil wir eh alle wissen, was aus den Stormtroopern wird. Habe ich das Gefühl, dass er einfach cleverer sein wollte, als er sein musste. Und diese ganze Imperator-Geschichte irgendwie ja, weiß ich nicht, also ist okay, ich fand den Imperator eigentlich auch schon immer bei der Originaltrilogie. Ich glaube, er kam ja auch erst in Episode 6 dazu, ne? Das war ja, glaube ich, irgendwie, erst war es Darth Vader in Episode 4 und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann er vom Imperator geredet hat, ob das auch schon in Episode 4 der Fall war oder erst bei Episode 5, ne? Auch da ganz viel Retconning betrieben, aber der Imperator kam ja eigentlich erst spät so auf den Punkt oder kam spät erst so dazu und eigentlich ja auch nur oder hauptsächlich so als verführerisches Element zwischen, also eigentlich ja auch mehr so auf Darth Vader bezogen, ne? So dieses, er versucht zwar Luke zu verführen, aber eigentlich ist es ja der große Konflikt innerhalb von Anakin in dem Moment zwischen Good Guy, Bad Guy, so, ne? Zwischen Engelchen und Teufelchen, so die Hoffnung in Luke, die Luke immer noch in ihm spürt und eben so das Verderben, das der Imperator verkörpert und gegen das sich dann eben Anakin schlussendlich stellen muss. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen zu groß in den Prequels einfach alles so war, ob wir das irgendwie schon so, wir so nah dabei hätten sein müssen oder ob der Imperator nicht auch einfach in Episode 3 so als das letzte, sag ich mal, Zünglein an der Waage hätte sein können, um Anakin dann schlussendlich zu verführen, was ich dann ja auch ganz okay finde mit diesem, hey, ich kann dir hier alle Träume erfüllen oder eben auch deine Ängste nehmen, weil ich dir von Sachen erzählen kann, die dir Fähigkeiten bringen, die anderen dir gar nicht zugestehen wollen. Da ist schon auch einiges Spannendes drin. Ian McDiarmid ist großartig in der Rolle, das muss ich auch nochmal betonen, fantastisch. Also da konnte ich ihm eigentlich auch schon gar nicht mehr übel sein, dass er da aus der Gruft in Episode 9 wieder hervorgeholt wurde. Der Typ versteht, also auch wenn man so Interviews sieht, ich glaube auch damals bei Episode 9, als er so seine Runden drehen durfte, ich habe das Gefühl, dass er so 100% versteht, was Star Wars ist und was er da gerade macht und mit welcher Ernsthaftigkeit, aber auch mit welcher Leichtigkeit und mit welchem Spaß und mit welcher Übertriebenheit auch diese Rolle zu spielen ist. Weil das macht dann wieder sehr, sehr viel Spaß. Also diesen völlig over-the-top-Imperator zu haben, der halt wirklich so diese ganzen schlechten geschriebenen Sätze von George halt so richtig schön verbessert und so richtig so aufbauen kann. Das ist halt wirklich, also ein absoluter Glücksgriff, den halt einfach dazu zu holen. Und ich weiß auch gar nicht, ob der, das müsste ich nochmal recherchieren, er war doch, glaube ich, gar nicht in Episode 6 dabei, sondern, glaube ich, irgendwie für die Prequels gecastet. Und dann haben sie ihn, glaube ich, nochmal irgendwie in den Special Editions DVD, Blu-ray irgendwie, glaube ich, in 6 wieder reingeschnitten oder so, ne? Ich glaube, das war, oder war das anders? War er schon bei Episode 5? Ich glaube, so war das. Ich glaube, in Episode 5 gab es ein Hologramm vom Imperator und in Episode 6 hat dann Ian McDiarmid den, glaube ich, schon verkörpert und so. Müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, absoluter Glücksgriff für die Rolle und hat mir auch einfach eine Menge Spaß gemacht mit so einer gewissen, auf so einer anderen Ebene einfach. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Es ist auch schon wieder fast eine halbe Stunde, die ich hier voll gemacht habe. Eieiei, ich dachte, ich komme hier schnell raus aus der Nummer. Lass mich kurz zusammenfassen. Also, diese ganze Geschichte mit Anakin hätte irgendwie Vater und Familie sein und haben dürfen, sehe ich als verpasst an. Auch die Verbindung schon mal mit Luke irgendwie stärker mit reinzubringen und zumindest die beiden Kinder irgendwie mehr als irgendwie nur stille Babys zu sehen, sehe ich auch als verpasste Chance. Obi-Wan als Protagonist und eben auch als verpasster Protagonist und auch als verpasste Möglichkeit zum Brückenschlag zwischen den Trilogien auf jeden Fall. Und zum Schluss nochmal der Imperator, der in meinen Augen eben vielleicht auch zu viel, also Spaß macht natürlich, toll besetzt ist, aber vielleicht auch irgendwie eine zu große Rolle hier einnimmt. Und vielleicht auch von dadurch ein bisschen zu sehr auch ablenkt mit seinen ganzen Geschehnissen von Anakin und von seinem Fall. Ja. Gut, damit schieb ich dir einfach mal den Ball wieder zu. Ich bin gespannt, was du vor allen Dingen zum Imperator sagst. Und dann glaube ich auch, dass wir so langsam gen Ende flitzen können. Aber mir ist noch wichtig, dass wir den Imperator auch noch mal so abschließen. Vielleicht hast du auch noch ein paar Gedanken zu Obi-Wan, die du noch nachschieben willst. Aber genau, der Imperator ist, glaube ich, jetzt so das nächste Wichtige. Ich würde sagen, Qui-Gon Jinn machen wir nächstes Mal. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis dahin. Ciao.